Herzlich willkommen in der Immobilienwirtschaft, der virtuellen Branchenkneipe, mit unserem Stammgast Ron Hess.
Hey Ron, komm mal her.
Hey Pete, was ist los? Warum flüstern wir?
Siehst du den Typen da drüben in der Ecke?
Ja.
Der ist vorhin hier durch die Kneipe geschlichen, draußen auch, hat Fotos gemacht.
Fotos?
Ja, Notizen hat er sich auch gemacht und hat irgendwas geblubbert. Ron Hess, Wertminderung.
Okay. Hab ich
verstanden. Kannst du vielleicht mal hingehen und das prüfen?
Ja, warum muss ich?
Ja, ich trau mich nicht. Ja,
ich trau mich auch nicht.
Aber du musst.
Ja, okay. Ich
danke.
Bin dir ein paar Sachen schuldig. Ich gehe mal hin und spreche
danke,
mit ihm.
Danke.
Falls ich nicht zurückkomme in 50 Minuten.
Ich rufe dann irgendwen.
Ruf meine Mutti an.
Oder ich laufe nach Hause, ich weiß noch nicht.
Ja, irgendwas bringt dich in Sicherheit.
Okay, danke.
Bis dann. Entschuldigen Sie, bitte. Mein sehr einfach denkender Freund und ich, wir müssten Sie... Steffen?
Ron, altes Lasso.
Oh Gott, zum Glück. Ich habe gedacht, ich muss mich hier irgendwie mit jemandem prügeln oder sowas. Warst du das, der vorhin mit der Kamera hier rumgelaufen ist?
Ja, das war ich. Ich bin von der Bank beauftragt worden, Gutachten zu erstellen für eine Betreiberimmobilie. Und das habe ich heute auch alles gemacht. Und dann habe ich diese wunderschöne Lokalität hier gefunden und habe mir gedacht, da nimmst du mal vielleicht noch ein kleines Essen mit oder einen Absacker oder was auch immer.
Mit Essen ist hier schwer, tatsächlich. Mit Essen ist hier schwer, aber dafür kann ich dir sagen, hat Pete alles, was du trinken möchtest. Hast du Lust auf irgendwas? Gib eine Runde. Pete gibt eine Runde.
Dann lass uns doch mal kurz gucken, da du ja mein Lieblings-Ron bist. Lass uns mal bei dem Thema Ron bleiben. Ron ist ja Spanisch für Rum. Und ich würde einfach mal einen Rum vorschlagen.
Olé. Ja, bitte. Ich glaube, das hatte ich hier auch noch nie. Ich hatte noch nie einen guten Rum. Hast du da irgendeinen Favoriten?
Also ich hätte einen Favoriten. Der kommt sogar aus der Nähe, aus Österreich. Aus der Spirituosenwelt, aus Hörbranz. Kennt man gar nicht, das ist bei Bregenz und bei Lindau. Da gibt es einen super lecker Kirschrum. Den habe ich aber leider nicht gefunden. Von der Destillerie Prinz.
Und was ist das Zuckerrohr aus Österreich?
Ich kann es dir nicht sagen.
Okay.
Ich glaube, er wird aus Kirschen gemacht. Aber den kann ich nur empfehlen. Mhm. Aber ich habe was ganz anderes Tolles gefunden. Und zwar trägt das auch deinen Namen, nämlich Ron Zacapa. Und ich glaube, der steht ja auch auf der Liste. Und lass uns den mal bestellen.
Pete, 2 Elron Chakalakas, bitte. Das, was Steffen gesagt hat. Woher kommt der? Hat er?
Das ist, der kommt aus Guatemala.
Also ist er ein Elron de Guatemala.
Es ist ein Elron de Guatemala. Genauso sieht's aus.
Okay. Ich weiß gar nicht, was sprechen die in Guatemala? Auch
ich glaube, Guatemaltekisch.
Guatemaltekisch.
Ja, okay.
Also alle Guatemalteser, die das hier hören, schreibt mal, was ihr sprecht, weil ich weiß es wirklich nicht. Und jetzt nochmal schnell auf ChatGPT zu gehen, das ist mir einfach viel zu anstrengend. Ist es ein Brauner oder ein Weißer?
Es ist ein Brauner. Vielleicht bringt, wenn der Pete die Flasche da hat, vielleicht auch mal die Flasche kurz mit.
Ja.
Da könnte man sich das auch nochmal genauer angucken. Ich kann halt nur dazu sagen, der ist höhengereift. Also der wird wirklich auf 2300 Metern reift der. Wird auch nicht aus Melasse hergestellt, sondern sie sagen selber, das ist der Honig-Extrakt, wie auch immer, ist sehr mild.
Also das Marketing oder schmeckt der auch wirklich?
Der schmeckt auch wirklich. Okay. Der schmeckt auch wirklich. Und wenn wir uns dann vielleicht mal, ich habe die Flasche ja schon mal in der Hand gehabt, und wenn ich sie da gleich mal zeige.
Da ist er schon,
Pete. Da ist die Flasche.
Danke. Ratzfatz geht das bei uns. Das liegt aber auch immer daran, Steffen, weil ich der einzige Gast bin. Mit einer plus eins meistens.
Perfekt.
Ja.
Und man sieht auch, dass die Flasche hier unten verziert ist.
Ja, mit was ist das, Bambus?
Das ist Bambus und es soll original von den Mayas stammen. Das ist eine Verzierung der Mayas.
Ah, okay. Also, schön trinken.
Hat auch Tradition. Hat auch Tradition.
Ich habe ja gedacht, weil du ja eher so aus meiner Ecke kommst, also aus Ostdeutschland. Ist das so eigentlich?
Das ist richtig.
Das ist richtig, genau. Dass du da eher heute mit mir einen Wildner Goldkrone trinkst oder so.
Wildner Goldkrone habe ich nie in der Jugend getrunken. Ich bin auch nicht so der Freund von Goldkrone Cola oder so, wie es früher immer mal war. Ich bin mehr der Rum-Typ.
Ne? Schon
also
immer schon, gewesen?
Schon immer gewesen. Okay. Also,
was gab es denn da früher bei uns? Nur Chivas Regal, oder?
Nein, als ich mit 18, wirklich.
Also, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, Steffen hat jetzt hier die Gänsefüßchen mit seinen Fingern gemacht. Natürlich, wir trinken alle mit vollem Bewusstsein und erst ab 18.
Genau so ist es. Ich habe kein Alkoholproblem, aber ein gutes Verhältnis zu Alkohol. Das kann ich gleich vielleicht nochmal erzählen. Kleine Anekdote. Ja, also früher war das halt so, ne, Dorfdisco hier in der Nähe, beziehungsweise da, wo ich herkomme, da gab es halt Bacardi Cola. Ne? Also das war halt das Getränk der plus 18 Jugend. Mhm. Was dann immer so freitags, samstags, so wer sich noch erinnern kann, in die eine Mark-Partys, ne? Ich bin Kinderkolchose, ich bin etwas älter.
Pete, also zum Beispiel nur 50 Cent Partys.
Ja, das genau. Ist, also 50 Cent oder damals eine Mark-Party, wo du dann halt für 20 Mark so 20 Rum Cola gekriegt hast.
Nett, ja.
Und das war dann
Doppeldecker noch am besten.
Ja, das auch noch am besten. Das war dann halt so die Jugendzeit. Mhm. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt. Man wird interessierter in manche Sachen, guckt sich ein bisschen mehr rum.
Wo wir wieder beim Thema wären, wollen wir mal ganz kurz anstoßen, bevor es hier weitergeht.
Ja, würde ich sagen.
Prost.
Prost.
Super mild, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja.
Hat jetzt hier, also für alle, die hier ihren Captain Morgan oder sowas immer präferieren, das hat damit nichts zu tun.
Nein, den muss man auch pur trinken.
Ja.
Der Sommelier würde sagen, vollmundig bärig, im Abgang waldig. Oder da wird der Gaumen zur Kathedrale. Das könnte man so bringen.
Ja, ja.
Aber der ist halt relativ weich. Ne? Und man könnte das noch ein bisschen gipfeln. Ich rauche nicht. Du rauchst ja, wie ich glaube, weiß. Ne?
Irgendwann, wenn die Folgen länger als eine Stunde werden, muss ich hier draußen auch eine Raucherkneipe machen.
Also wenn man, ich male auch gerne immer Bilder, im Geiste. Und wenn man sich das jetzt vorstellt als Zuhörer, man sitzt in Havanna am Strand, in einer Strandbar, Sonnenhut auf, kurze Hose, leicht flatterndes Hemd, weißes Unterhemd und
offen,
dann
offen natürlich
ja, diesmal einen guatemaltesischen Rum in der Hand, dort wäre es natürlich ein kubanischer. Und dazu halt die handgerollte, auf dem Oberschenkel gerollte Zigarre.
Richtig.
Das ist im Grunde genommen, ich glaube, jeder mit 40er wird es sich jetzt vorstellen können und sagen, ja, das stimmt.
Ich bin jetzt in eure gediegenen Gruppe mit eingetreten. Ja. Deswegen, ich habe eine genaue Vorstellung. Noch irgendein Ernest Hemingway-Buch dazu.
Ja. Wobei der Gin getrunken hat.
Der Gin, richtig, ja. Richtig.
Weil es gibt, ich trinke nämlich eigentlich auch überhaupt keinen Gin. Meine Frau liebt Gin. Mhm. Ich gar nicht. Nur in einem einzigen Getränk. Und der heißt bekannterweise Hemingway Sour. Mhm. Ne? Und wenn's wirklich mal um einen Absacker geht, dann ist es einfach mal ein Rum. Mhm. Oder halt wirklich ein Hemingway Sour, so als letztes. Das ist nochmal super.
Was das Publikum jetzt nicht weiß, ist, dass wir es gerade erst mal um 10 Uhr vormittags haben. Ja? Hast du gefrühstückt schon?
Okay,
super. Ich nicht. Das wird, also der Redeanteil von dir wird heute hoffentlich größer als meiner. Mhm. Du bist von stehen geblieben, dass du ja dann, nachdem du 18 geworden bist und dich mit Bacardi Cola vergnügt hast, sicherlich dann auch irgendwo dann deinen Lebensweg angefangen hast einzuschlagen. Aber du hast dich dann den Genüssen ergeben. Du hast dich dann ein bisschen weiterentwickelt auf der Zunge.
Mhm. Ja?
Genau. Und bist dann zu anderen Getränken als Bacardi Cola.
Ja, natürlich. Also das ist wirklich, ich kann wie gesagt nochmal sagen, der Kirschrum, der ist sehr, sehr lecker. Oder auch mal hier ein sehr guter Rum ist sehr, sehr lecker. Ich sagte ja auch, dass ich zum Thema Alkohol ein Verhältnis habe. Also nicht, dass ich Alkoholiker wäre.
Das ist ein Genussmittel.
Sondern ich habe in Alkohol eine Wertanlage gesehen.
Ja, aha, okay. Mhm.
Und zwar war ich 2009 war ich in Schottland und habe mir da auch die paar Whisky-Destillerien angeschaut und habe dann in Glenfiddich in Dufftown, so heißt die Stadt, habe ich mir das angeguckt und habe dann im Showroom habe ich dann auf einem Drehteller eine Flasche Whisky gesehen. Mhm. So, und da stand dann da, 49 Jahre alt, und da stand dann unten ein Preisschild mit 10.000 Pfund. Und da habe ich mir gedacht, okay, das heißt, wenn ich jetzt eine Flasche Glenfiddich kaufe, ist die in 49 Jahren, also wenn ich eine 12-jährige halt, Flasche nehme, dann halt in den Jahren, ist das ein Wertzuwachs.
Ja.
Ne? Sachwertanlage.
Wie, da muss man ja sehr, sehr, sehr stark sein auch als Mensch.
Ja, dass man da nicht rangeht, das ist wirklich so. Ich habe es dann halt nicht mit Whisky gemacht, sondern ich habe es mit anderen Sammlerstücken gemacht. Und zwar gibt es Absolut Wodka, kennt jeder. Und Absolut Wodka hat Sammlereditionen. Die bringen,
wie die McDonald's-Gläser.
Genau, mehrmals jährlich bringen die limitierte Editionen von Wodkaflaschen drauf. Und es gab so eine Zeit, da hatte ich einen eigenen Raum, der nur voll war mit Absolut Wodka-Sammelflaschen. Das war dann auch schon eine fünfstellige Summe. Die habe ich dann, als ich von Hamburg dann umgezogen bin, kommen wir da zum Lebensweg vielleicht gleich noch drauf, wenn dich das interessiert, habe ich dann einen Teil davon verkauft und habe jetzt immer noch so eine kleine Vitrine, so ähnlich wie Piet jetzt hier im Hintergrund hat, so da stehen so knapp 30, 40 Flaschen drin. Ja, das ist schon, das ist ein kleiner Spleen da dazu zum Thema Alkohol. Ich habe auch im Studium, habe ich in einer Cocktailbar gearbeitet, deswegen, wenn du Hilfe oder Ratschläge, wenn Piet irgendwie mal Ratschläge braucht bei der Cocktails, braucht, wenn ihr mal Cocktails anbieten wollt, ne, dann kann ich dir
also spätestens, wenn ein erster Gast kommt, der das eben möchte.
Ja.
Also ich habe Angst vor dem Tag, wenn der erste Gast kommt und mit mir einen Whisky trinken will.
Ja.
Das ist bei mir Perlen vor die Säue. Ich schmecke nur alte Erde. Und schlimmstenfalls saure Aufstoß.
Ja, da gibt es Leute, die stehen wirklich total auf dieses Torfige. Ja. Ich war also auf dem Rückflug dann in Glasgow, stand ich am Flughafen. Und es ist wirklich so, wollen Sie Whisky-Test machen? Es war, ich glaube, 7 Uhr morgens.
Mhm.
Ich so, natürlich, bin auf dem Rückflug.
Was ist das für eine Frage, Mann?
Und da habe ich wirklich 3 Stück probiert. Zwei waren wirklich so torfig, moosig, ganz schlimm. Und einer war dabei, ich muss jetzt mal Markenwerbung machen, Aberfeldy, kann ich auch nur als Whisky empfehlen.
Mhm.
Ganz mild, gibt es in gut sortierten Spirituosenläden oder auch online. Aber Aberfeldy kann ich auch nur empfehlen. Der ist sehr, sehr, ist eine bauchige Flasche, ist wirklich sehr, sehr lecker.
Und wie kommen wir jetzt vom Cocktail-Mixen zum, um es mal jetzt einfach ganz schnell zu machen, du bist Geschäftsführer der Persch Consult.
Das ist richtig, ja.
Und hast da einige viele Mitarbeiter, die ebenfalls Sachverständige sind, Immobilienbewerter, Bewerterinnen.
Ja.
Und wie geht sowas? Wie funktioniert sowas? Normalerweise ist doch der Weg andersrum.
Ja, das ist im Grunde genommen eine etwas längere Geschichte.
Aber wir sind ja hier, um uns darüber zu unterhalten.
Muss
wir
werden.
Wir haben ja Zeit.
Und zwar ging das wirklich los so, ich sagte ja vorhin, ich bin Kind der Kolchose, also ich bin Wendekind.
Ne? Aus dem Schoß der Kolchose.
Ich bin 79 halt geboren und habe halt die Wendezeit mit 10, 11 komplett mitgemacht. Also zu jung, um zu wissen, was wirklich losgeht, aber schon alt genug, um zu sehen, was sich gerade ändert.
Ich bin ein Jahr am Pionierhalstuch vorbeigeschwommen.
Das hatte ich noch. Also Fahnenappell und solche Sachen. Okay. Das waren also noch Samstagsschule. Ich muss es nur mal für alle Hörer, ne? 6-Tage-Woche. Muss ich alle nur mal kurz sagen. Das war alles
mit Homeoffice.
Das war alles gang und gäbe. Und dann halt, wie war die Jugend? Ne? Du hast den kompletten Wendewandel mitgemacht. Ich komme aus dem Ort. Da gab es halt Industrie. Also gab ein Kaliwerk dort. Mhm. Dort waren 3.500 Leute aus dem Umkreis beschäftigt. Alles, was passiert ist mit Treuhand und damals alles danach, so 91, 92, die haben das halt gnadenlos zugemacht.
Mhm. Ne?
Planwirtschaft hat nicht mehr funktioniert. Obwohl wir in dem Gebiet, wo ich herkomme, die besten, weltweit besten Kali-Vorkommen haben. Muss man auch mal dazu sagen, Standortvorteil.
Mhm.
Aber es hat sich halt niemand bis jetzt daran wieder dran getraut. Es waren noch ein paar Chinesen da.
Mhm.
Aber das ist nie wieder aufgekommen. Und das macht man halt mit als Kind, als Jugendlicher, diesen Wandel, wenn plötzlich 3.500 Leute aus dem Umkreis arbeitslos werden.
Ja.
Und meine beiden Eltern, mein Vater, meine Mutter, die waren halt auch dort tätig, haben sich aber ganz schnell umgeswitcht. Ne? Mein Vater war Fahrlehrer.
Die haben den Rochen gebraten.
Mein Vater war Fahrlehrer, die haben dann Fahrschule zusammen aufgemacht mit ein paar Kollegen. Früher noch GSD, ne, wer es kennt, war mein Vater schon mit 19 Fahrlehrer. Also gleich nach der Armee, war super für LKW. Hervorragend als Kind.
Nach der NVA.
Ja, nach der NVA,
ja.
Direkt danach. Und meine Mutter ist in Einzelhandel gegangen, ne, und war dort tätig bis zur Rente. Und das kriegt man halt mit. Ne? So. Und auch gelebt, aufgewachsen, das sind halt alles IW64-Bauten gewesen. Ne? Also wer das kennt, weiß, du kommst rein, da hast du dein Kinderzimmer, dann hast du das kleine Bad, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer. So. Und in dem benannten Kinderzimmer.
Das ist der Plattenstandard gewesen.
Ja, das ist der IW64-Plattenstandard. Kann ich auch ein Buch empfehlen, das nennt sich Industrieller Wohnungsbau der DDR. Gibt es online als PDF, muss man beim Bauministerium, muss man mal gucken, ein bisschen suchen. Da sind aber alle Plattenbauten, alle wunderbar beschrieben. Ne, braucht man mal beruflich.
Ja, ja.
Wenn man gerade so Plattenbauten halt ein bisschen bewertet. Und da ist halt so früher im Kinderzimmer so, was machst du jetzt mit deinem Leben? Ne? Und da kam Im Fernsehen kam halt eine Reportage über einen jungen, aufstrebenden Immobilienmakler. Name ist Alexander Kraft, den gibt es immer noch. Der war damals Europaleiter von Sotheby's Immobilien. So, und da gab es halt eine Reportage darüber. Ja, ich bin halt, ich habe Jura studiert, ich habe das gemacht, ich lebe an der Côte d'Azur, ich habe in Miami eine Wohnung. Und so, und dann sieht man das halt mit 13, 14, denkt sich, das ist doch Immobilien, alles klar. Und wenn man das mal zusammenfasst, wir sind von Grundstücken wir leben auf Grundstücken, wir haben überall Grundstücke. Wir leben in Immobilien. Wir haben das nie so gesehen als reines Wirtschaftsgut. Und dann kam das irgendwann mal Ende der 90er, dass sich da irgendwelche mal wirklich professionell damit befasst haben. Ich glaube, es war 91, wo der erste Immobilienökonom-Lehrgang war, vom Karl-Werner Schulte. Ja, also da ging das ja gerade los, wo das professionalisiert wurde.
Also ist die ganze Branche an sich, oder dass man daraus wirtschaftlich das als Wirtschaftsgut akzeptiert und nicht nur als trockenes Dach über dem Kopf, das ist noch gar nicht so alt.
Nee, das ist alles nicht so alt. Also ich hab dann 98 Abitur gemacht, in einer der ältesten Schulen in Deutschland, das ist die Klosterschule Roßleben. Warum sage ich das? Da komme ich noch hin. Die ist 1554, ist sie gegründet worden als Kloster. Und dort habe ich Abitur gemacht.
Musstest du da abstinent Abitur machen? Oder?
Nee, das war schon eine gemischte Schule. Das war schon okay. Und nach 10-monatiger vergeudeter Zeit bei der Bundeswehr habe ich dann eine Ausbildung angefangen, und zwar beim Katasteramt.
Ach ja. Ach, da konnte man
Genau.
Kann man da Ausbildung machen?
Ja, da kann man eine Ausbildung machen.
Ist das und heute noch so? Weißt du das?
Komme ich gleich dazu.
Oh mein Gott.
Weil das ist der Grund des Weges zum Immobilienbewerter. Das ging dann so, ich habe dann verkürzte Ausbildung gemacht, zwecks Abitur und weil auch die Noten nicht so schlecht waren. Und habe dann nach 2,5 Jahren im Januar 2002, war ich dann ausgebildeter, behördlich geprüfter Vermessungstechniker beim Katasteramt in Thüringen. Ne? Also Bundesland müsste ja bekannt sein. Und dann bin ich wieder zurück ins Amt, habe mit meinem Amtsleiter gesprochen, habe mein Zeugnis hingezeigt und er sagt, Herr Berger, ich habe leider eine schlechte Nachricht für Sie. Wir haben gestern vom Thüringer Landesvermessungsamt eine Nachricht gekriegt, dass von 35 Katasterämtern 29 geschlossen werden und dass alle Vermessungstätigkeiten nur noch zu öffentlich Bestellten outgesourced werden und nur noch hoheitliche Vermessungsaufgaben im Katasteramt verbleiben. Das bedeutet sofortiger Einstellungsstopp und ich muss Sie bitten, morgen zum Arbeitsamt zu gehen.
Was kann man mit so einer Urkunde denn dann noch anfangen?
Einiges.
Ah, okay.
Einiges, denn zu der Ausbildung gehört auch, dass man 3 Wochen beim Gutachterausschuss, ne, ja. Also der Gutachterausschuss ist ja Teil des Katasteramtes oder ist dort angesiedelt. Und da habe ich 3 Wochen, war Teil meiner Ausbildung und da bin ich halt wirklich damals rausgefahren. Carsten, Grüße, rausgefahren mit Angel, um Höhenmessungen zu machen von irgendwelchen Häusern, von irgendwelchen Scheunen, also die Leute, die quasi das Katasteramt beauftragt haben oder den Gutachterausschuss, Gutachten zu erstellen. Mhm. Fand ich mega interessant. Ich habe dann an dem Tag, nachdem mir der Amtsleiter das gesagt hat, bin ich dann halt auch zu den Kollegen dann hin. Hab ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich sage, bei dir war es toll, das interessiert mich, also Bewertungen, wir haben ja auch ein Gutachten in den 3 Wochen geschrieben. Mhm. Ich wiederhole, in den 3 Wochen ein Gutachten geschrieben.
War das wenigstens gewerblich genutzt?
Nee, das war schon wohnwirtschaftlich. So, okay. Und wir haben dann ein bisschen philosophiert und gesprochen und er hat mich dann so ein bisschen beraten, was man machen kann. Ich habe halt gesagt, wie wird man Immobilienbewerter? Mhm. Und er sagte dann, ja, du kannst jetzt Bauingenieurwesen studieren, du kannst Vermessungsgeodäsie, also Geodäsie studieren. Gibt ja genug Vermessungsassessoren, die Bewerter geworden sind.
Grüße an Peter Ache und Robert Kriegenbrinke. Ja.
Das kannst du halt machen. Oder Architektur, wenn dich das interessiert und so weiter. Aber geh doch am besten mal morgen zum Arbeitsamt und lass dir mal dieses grüne Buch geben, ne, den Studienführer. So. Nächsten Tag gemacht, hingegangen, durchgeblättert und geguckt, was kann man mit Immobilien, mit Grundstückswesen und so weiter alles machen. Und da habe ich wirklich, und die waren nagelneu, diese Studiengänge Immobilienwirtschaft gefunden. Und es gab damals Nürtingen-Geisling, da hattest du ja, letztens habe ich das auch schon gehört.
Ja.
Dann Bernburg, ne, auch super Hochschule. In Berlin gab es noch die HTW. Mhm. Und dann gab es noch, wo ich dann hingegangen bin, die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Technik, die HAWK in Holzminden.
Genau.
So, und da bin ich dann auch hingegangen. Und warum? Weil dort Vermessungswesen mit dabei war als Semester. Und da habe ich nachgefragt, ob das angerechnet werden kann. Und dann habe ich natürlich den...
Pragmatischen.
So, aber was mich halt auch interessiert hat, Holzminden ist halt die älteste Bauschule gewesen damals. Und die haben damals, ich war der vierte Jahrgang im Jahr 2002, die das gemacht haben. Zwar dann immer noch jährlich. Also die quasi 98 das erste Mal gemacht haben, haben abgeschlossen, als ich angefangen habe. Ja, und dann war ich 4 Jahre lang in Holzminden.
Also sie hatten quasi nur in Anführungszeichen einen Bachelor für Immobilien.
Genau, naja, Diplom war es noch damals. Ich bin Diplom-Wirtschaftsingenieur.
Vergessen, wie alt du bist.
Ja sorry. bin Diplom-Wirtschaftsingenieur für Fachbereich Immobilienwirtschaft. Und bin dann nach Holzminden, ich habe jede Sommerferien oder jede Semesterferien habe ich Praktikum gemacht. Da war ich in Dortmund bei Assmann Beraten und Plan. Also um das Thema Projektsteuerung geguckt. Und dann habe ich im vierten Semester, oder besser gesagt, im dritten war das ja schon, wo Finanzierung losging, einen meiner 3 Mentoren kennengelernt. Das war
einer bin ich und wer sind die anderen zwei?
Ein sehr wichtiger Mensch, wenn er es hört, vielleicht ist Professor Dr. Matthias Thomas, ist auch bekannt.
Ne? Ja.
War damals Eigentümer und Geschäftsführer der Deutschen Immobiliendatenbank. Und da war es dann halt so, ich wollte dort ein Praktikum machen in Wiesbaden. Und er sagte, Herr Berger, das geht nur, wenn Sie jetzt hier, wir haben hier eine Aufgabe, ne, geht um eine Investitionsrechnung, da hätte ich dann gerne, dass Sie in der nächsten Stunde das Investmentprojekt hier, wenn Sie das vorstellen, wie die Investitionsrechnung aussieht, ein bisschen Excel, ein bisschen automatisiert, wäre nicht schlecht, ne, dass wir auch mal ein paar Szenarien rechnen können und so weiter. Und wenn das klappt, dann würde ich Ihre Bewerbung mal lesen. So, und fand ich gut, ne? Man musste halt wirklich aus seiner Komfortzone raus, ne? Also einfach zum Studium gehen und zu sagen, ich mache jetzt hier meinen Abschluss und dann legt mir die Welt zu Füßen.
90.000 Euro pro Jahr,
das war damals einfach nicht, also du musstest halt leisten. So, und das war dann halt, ich habe das Praktikum dann halt auch gekriegt, oder das Praxissemester, war dann in Wiesbaden für 6 Monate. War super, ne? Erste Mal in die offenen Fonds reingeguckt, ne? Wie wären offene Fonds, wie läuft das Bewertungsthema, warum mache ich eine Bewertung, wie wird Total Return berechnet und so weiter. Also völlig anderes Bild, was man zum Studium hat, super interessant und super Excel-Kenntnisse kennengelernt.
Wie ist denn das Verhältnis für dich in der Theorie, die 3 Semester gewesen und der Praxis dann? Nur mal, also ganz kurzer Ausflug jetzt mal.
Die Theorie ist wirklich notwendig, um das Grundwissen zu kommen. Ich komme aus einer technischen Ausbildung. Ne? Und das Thema Wirtschaft war für mich völlig neu. Ja? Also auch gerade ABWL und dieser ganze andere Kram, Kostenleistungsrechnung. Das, was du jetzt als Geschäftsführer im Schlaf machst, ist im Grunde genommen, das war Neuland, absolutes Neuland. Das hat mich auch am Anfang ein bisschen zurückgeworfen, weil also man muss sich wirklich hinsetzen und das alles echt lernen und verstehen, was dort gemacht wird. Naja, jedenfalls war dann das Praktikum, Fonds kennengelernt, auch einen Professor Sensei nicht persönlich kennengelernt, aber halt gewusst, wer es ist, ne? Insider gerade.
Ja, genau. Letzte Folge, meine Damen und Herren.
Ja. Genau, einfach mal hören, war sehr interessant. Und nach dem Semester dann wieder zurück in die Theorie. Es war dann, genau, das war das 5., 6., 7. und dann zum Schluss Diplomarbeit auch dort geschrieben über die Rechenschaftsberichte offener Immobilienfonds. Also das Thema Fonds hat mich da so schon sehr interessiert. Und dann war abgeschlossen. Und dann war die Möglichkeit, was machst du jetzt? So, hast ein Diplom in der Hand. Natürlich kümmert man sich dann vor dem Diplom schon um eine neue Arbeitsstelle.
Das ist nicht so, dass sie sich da schon bei dir gemeldet haben? Damals war es noch so, dass du dich wirklich selber kümmern
musst? Nee, leider nicht. Das ging auch wirklich auf Empfehlungen im Grunde genommen. Also der Bewerbungsprozess war gut. Ne? Also man fährt nicht nur zu einer.
Ne?
Also
okay.
Es ist so, dass man halt wirklich damals zu der Zeit 2006 so bei 5 bis 10 Leuten war, um sich das anzugucken. Da waren Versicherungen dabei, war Fondsmanagement dabei, da waren auch Investmentbanken dabei. Und dann war aber auch ein großes Maklerhaus dabei mit 4 Buchstaben. Jetzt, früher hatten sie ein paar mehr.
Richtig.
Grün. Grün. und dann bin ich halt in Berlin gelandet im Juli 2006. Gab es auch noch eine kleine Anekdote so zum Einstellungsgespräch. Was möchten Sie machen? Möchten Sie Bewertung machen oder möchten Sie, wir suchen jemanden für Data Processing? Naja, das ist so eine Schnittstelle zwischen Datenmanagement, Tools bauen und Bewertung. Und würden Sie sowas machen?
Echt so. Ist das das, was jetzt Advisory wäre?
Nee. Das ist, naja, es ist das, was KI jetzt ist.
Ah, ja, ja, ja.
Das okay. ist jetzt das, was der Agent jetzt macht im Endeffekt. Und da bin ich auch wieder aus meiner Komfortzone halt raus und habe gesagt, ich habe bei der Deutschen Immobiliendatenbank, beim Studium, überall mit Excel zu tun gehabt, Automatisierung, VBA-Programmierung, ein kleines bisschen, habe das kennengelernt, fand das halt witzig, ne, wenn dir deine Kollegen halt eine Excel-Tabelle schicken, wo nichts drin ist, aber dein CD-Fach plötzlich aufgeht. Ne, das finde ich halt heute undenkbar aus IT-Sicherheitsregeln, ne, dass irgendwelche Makros noch freigeschalten sind. Ja. Ne, aber das war halt damals so und die haben sich halt kaputt gelacht. Ne. Du sitzt halt mit drei Leuten zusammen in einem Raum und die sagen, mach mal bitte die Excel-Tabelle auf und auf einmal geht das CD-Fach auf.
Vor allem die Hälfte der Leute, die das jetzt hören, sagen sich, was ist ein CD-Fach?
Ja, genau. Also das ist auch ein bisschen nerdy. Also wer das lustig findet, versteht mich.
Ja.
Aber da haben die mich halt gekriegt. Ne? Das ist halt interessant. Und habe dann wirklich bei CB angefangen jetzt habe ich den Namen gesagt.
Nicht schlimm. CBI, auch da gehen Grüße raus an ganz, ganz viele liebe Leute.
Genau.
Meine Carina, Tim, ja. Fühlt euch gegrüßt.
Und habe dann im Endeffekt dort angefangen und war dort 4 Jahre lang. Und da sind sehr, sehr viele schöne Sachen passiert, auch was Automatisierung angeht, was hat voll den Horizont erweitert. Das war halt 4 Jahre lang ein Zeitraum.
Du warst in Hamburg, ja?
Nee, ich war in Berlin.
Ach, in Berlin, ja.
Ich war in Berlin. Ich habe nämlich 2009 habe ich meine jetzige Frau kennengelernt.
Meine derzeitige Frau,
sagt man mittlerweile. Nein, es ist meine jetziges.
Das ist jetzt so ein Internettrend, nur so, um dich mal auch auf meine Altersstufe zurückzuholen.
Nee, derzeitig, warte, ich muss jetzt, ich habe schon ganz trockene Hände, Lippen.
Ja, das geht ja gar nicht.
Und meine Frau kennengelernt und bin dann nach Hamburg gezogen. Und habe aber einen harten Schnitt gemacht. Ich habe gesagt, ich würde gerne natürlich da weiterarbeiten in dem Bereich. Data Processing, das war aber in Hamburg nicht. Heute undenkbar, dass ein Mitarbeiter gerne in einen anderen Standort möchte. War damals nicht möglich. Gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. 2010. Dann in Hamburg. Und habe mich dann so spezialisiert auf das Thema Beratung von kleineren Büros, von größeren Büros, so was Automatisierung angeht.
Für was für Büros?
Also Büros. Sachverständigenbüros.
Weil jetzt so richtig die Liebe zur Wertermittlung, die habe ich jetzt noch gar nicht rausgehört. Ne?
Also die Liebe zur Wertermittlung, natürlich habe ich Wertermittlung gelernt und Bewertungen auch gemacht, aber mehr auf einer anderen Ebene. Sondern wenn du Tools baust, ne? Ich meine, es gibt ja ein Softwarehaus, die Bewertungssoftware herstellen. Mhm. Kennst du, glaube ich, auch. Mhm. Und dort war das halt so, du hast angelsächsische Kunden, die halt nicht im deutschen Ertragswert berechnet haben wollen, sondern im DCF. Mhm. Und es gab neben
Argus
halt noch keine irgendwie Softwarelösung da dafür. Nee? Dann hat halt jedes Haushalt sein eigenes DCF gebaut. So. Und da war ich halt drin.
Ne? Meist Excel-ig, ne?
Meistens Excel-basiert, ja. Mit VBA-Makros und allem drum und dran.
Es gab ja noch so Calvin und sowas, gab es damals aus der Schweiz oder was. Da gab es so 2, 3, aber da war Argus. Schon die größten, gell? Ja. Also auf jeden Fall weltweit, global.
Und das war halt so, du hast dann die Theorie verknüpft mit Praxiswissen. Ne? Also alles, was du theoretisch gemacht hast, musstest du natürlich auch praktisch nachweisen. Da durften halt keine Fehler drin sein, das ist klar. Und da hat quasi die Bewertung theoretisch im Grunde genommen richtig reingeschlagen. Mhm. Weil wenn du die ganzen Vorfälle, das komplette deutsche Mietrecht in eine Excel-Formel packen willst, da kommen halt, ich zeig's gerade, ne, da kommen halt solche Tapeten als Formeln raus. Mhm. Oder halt zig Nebenrechnungen. Und das haben wir halt gemacht. Oder auch Automatisierung bei der Besichtigung. Ne? Also,
du bist ja auch immer wieder gefragt, wenn es Rechtsänderungen gab.
Genau, ja, richtig.
Weil da durch die Formel zu blicken, das ist quasi eine Möglichkeit.
Genau. Ja. So. Und auch das Thema Vereinfachung. Ne? Digitalisierung bedeutet nicht, dass ich jetzt ein Schriftstück einscanne und jetzt habe ich eine PDF und es ist jetzt digital. Super geil. Nee.
Du hast doch immer so einen schönen Spruch auch mal
gehabt. Ja, gell? ich hab so einen Lieblingsspruch, der ist nicht von mir, der ist gestohlen.
Ich kenne ihn von dir aber nur.
Ja. Der ist gestohlen. Oder ich habe ihn mal gehört und vielleicht adaptiert.
Ja.
Und der sagt einfach, ein analoger Scheißprozess ist nach der Digitalisierung halt immer noch scheiße.
Ja.
So. Und da steckt halt Wahrheit drin, denn wenn ich mir keine Gedanken mache über den Prozess, dann nützt auch die Digitalisierung nichts davon. So, und der Prozess war halt damals so, du musstest halt viele, viele Objekte besichtigen und wie kriege ich das hin? Ne? Und das ist jetzt ja auch noch immer so. Wie schaffe ich es, keine Ahnung, 1000 Bewertungen im Monat zu machen? Mhm. Das kriege ich nur durch digitale Prozesse, durch strukturierte Prozesse hin.
Vielleicht klingt das jetzt lustig oder zu hoch, aber tatsächlich gibt es Monate, wo ihr 1000 Dinger durchprügeln müsst. Ja? Also mehrere 1000 Bewertungen tatsächlich. Und das geht nicht mehr rein händisch.
Nee, das geht nicht mehr händisch. Also deswegen gibt es ja die wunderbare Software, die auch immer weiter automatisiert. Es gibt digitale Tools, manche sind eingekauft, manche sind selbst entwickelt, aber als Helferlein.
Ja. Ne? Also der Markt wächst dort extrem, genau. Das kriege ich auch mit.
Und man kann zum Beispiel nur zum Thema Besichtigung, jedes Objekt muss halt besichtigt werden, deswegen bin ich auch hier.
Richtig, ne? Nur deswegen
bist du hier. Nur deswegen bin ich hier und habe dich zufällig getroffen, dass das jetzt hier mit dem rumendet, das ist natürlich wunderbar. Also
quasi gar nicht denkbar.
Ja. Und das war halt so, dass die Besichtigung, wir haben dann 2020 angefangen zu sagen, wir gehen jetzt nicht mehr mit Blatt Papier und mit Kamera raus, ne? Sondern lass uns irgendwas machen oder irgendwas nehmen, wo du mit dem Telefon gehst, weil in jedem Telefon, in jedem iPhone, in jedem Samsung, keine Markenbindung.
Damals war es Nokia. Ne?
Ja, ist halt eine Kamera drin und lass uns doch irgendwie noch so einen Fragebogen für die Besichtigung mit ins Telefon implementieren. Es wird medienbruchfrei versendet direkt an deinen Server. Also wir haben eine interne Development-Abteilung beziehungsweise kaufen auch teilweise Sachen halt ein, die solche Sachen halt machen als kleine Unterstützung. Und das hat dann den Kicker gebracht. Ne? Also du sparst, wenn du dir vorstellst, du gehst 5 Objekte am Tag besichtigen. Wenn du am nächsten Tag die Nacharbeitung für 5 Objekte machst, ist der Tag weg.
Mhm. Ja.
Jetzt ist es so, der Gutachter fährt zum Objekt, nimmt alles auf, macht die Besichtigung, schickt es an Server
und
das war's. Ja. Ne? Er kann gedankenfrei zum nächsten Objekt fahren.
Ja.
Und deswegen sitze ich eigentlich auch hier. Ich muss nämlich eigentlich noch die ganze Besichtigung hier nachtragen.
Ja.
Also die Details, ne? Die Grobbesichtigung ist natürlich alles schon ausgefüllt.
Ich werde dich heute schon noch so ein bisschen betrunken machen.
Ja,
das damit, ist schwierig. Damit so ein richtiger Wertverfall passiert.
Ja, Wertverfall Ron, super.
Wertverfall
durch Wertminderung wegen Ron Hess. Sagen wir mal, das würde sogar passen, Wertminderung wegen Ron. Ne?
Wegen also, Elron.
Ja, wegen Elron.
Und du hast dich selbstständig gemacht als Berger Experts?
Nein, das war die Berger Real Estate war das damals. Die
Berger Real Estate in Hamburg?
Ja, in Hamburg so. Ein-Mann-Unternehmen, aber halt was man durch Selbstständigkeit lernt ist, du musst komplett aus deiner Komfortzone raus. Du bist für dich selbst verantwortlich, ob du morgens aufstehst und sagst, heute bewege ich etwas.
Hm. Und mich zum Beispiel.
Mich als erstes natürlich. und dann war es halt so, wie komme ich überhaupt an Kunden? Wie mache ich eigentlich Marketing? Wie funktioniert das eigentlich? Wer weiß, wer ich überhaupt bin?
Ist auch noch so nischig, gell? Ja. Muss man jetzt mal, und du hast jetzt, das ist jetzt kein B2C, du kannst jetzt nicht 100% der Bevölkerung erreichen. Das ist schon ziemlich Sparte, was du da machst.
Ja. Das ist schon schwierig. So. Und dann war das auch noch so, ich bin zu einem Zeitraum rausgegangen, 2010, ich hatte noch keine RIX-Zertifizierung. Das könnte man vielleicht auch noch sagen, das war auch damals Thema, als ich mich mit meinem Kollegen vom Katasteramt unterhalten habe. Da haben wir nämlich mal ein bisschen im Internet damals noch gesucht, gab es schon 2002. Und damit sind wir auf die RIX gestoßen und ich fand dieses Logo mit dem Löwen und der Krone.
Um mal die Zuhörenden mal abholen. Zu können. Vorhin ist das Thema ÖBUF schon gefallen, das sind die öffentlich geltenden und vereidigten Sachverständigen, von der IHK zertifiziert quasi.
Ja.
Davon gibt es, keine Ahnung, 700, 800 noch in Deutschland, meine ich gerade derzeit. Ja. Das ist jetzt auch gerade ein Riesenthema, auch in sag mal, bei uns im Fach Medien, weil das Thema Nutzungsdauergutachten gerade sehr abhängig ist. Mhm. Wer darf die noch erstellen? Und im Moment stehen die ÖBUFs ganz oben und sonst niemand.
Ja.
Das ist aber ein Thema, weil die ganzen Restnutzungsdauergutachten einfach keiner schafft. Also das schaffen die Herrschaften wahrscheinlich gar nicht.
Ich glaube, die öffentlich Bestellten haben auch sehr viel zu tun, was von Amtsgerichten
kommt. Richtig, genau. Sehr präferiert für die Amtsgerichte. Dann gibt es, jetzt hast du es gerade schon genannt, RICS oder RICS.
Ja, oder das Royal Institution of Chartered Surveyors.
Ja, genau. Also eine britische Institution.
Der weltweit größte Immobilienverband.
Ja, das ist wohl wahr. Und auch gerade für die Immobilienbewertung. Also das ist ja
auch Bewerter. Und kommt aus Surveyor und kommt von den Vermessern. Das sind die königlichen Landvermesser. Da war ich natürlich Feuer und Flamme dafür.
Als Royal
quasi? Ja, in dem Alter war ich da Feuer und Flamme dafür, bin ich immer noch. Ich habe dann alles wirklich dafür getan, um das zu kriegen. Denn Holzminden, um wieder die Schleife zu kriegen, Holzminden war leider nicht RIX akkreditierter Studiengang, die waren da gerade in Arbeit. Hab dann bei CB auch wieder raus aus der Komfortzone, nebenbei Immobilienökonomie an der IRAPS, also gemacht, beim Professor Karl-Werner Schulte in Berlin 2829. Und er hat gefragt bei der Eröffnungsveranstaltung, was denn so die Intention ist, sollte sich halt jeder vorstellen, was wir beruflich machen und so. Und B, ne, fängt natürlich gleich an, ne, muss natürlich als Erster. Und ich so, ja, eigentlich habe ich Immobilienwirtschaft studiert, aber ich mache den ganzen Kram hier, um die RIX-Akkreditierung zu kriegen. Endlich sagt's mal jemand.
Ja, hey, warum nicht?
So. Ist ein bisschen, du bist ein Tachel. Das hat aber trotzdem, ich habe dadurch unheimlich viele Leute in der Praxis kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe. Es war ein mega, also wenn jemand einen Master irgendwo macht oder Kontaktstudium Immobilienökonomie, kann ich nur empfehlen, ne, das zu machen, weil man hat schon Berufserfahrung und lernt andere Bereiche kennen, weil da kam sie wirklich von überall. Da kam sie von Verwaltung, von Asset Managern, von egal wo.
Ne? IRAPS.
Ja, mal, ja, die IRAPS war
das. IRAPS, falls ihr googeln wollt. Ja.
Und das war halt sehr, sehr, sehr erhellend. Und hab dann mit der Akkreditierung 2011 meine RIX-Prüfung gehabt. Und jetzt komme ich wieder zu dem Thema Klosterschule. Warum kam das? Ich hatte meine Prüfung. Prüfung war in Frankfurt, war alles durch. Also nicht online wie jetzt, sondern wirklich vis-à-vis. Und der Hauptprüfer, ein Fellow, weil es gibt zwei Standards. Ne? Es gibt einmal den Professional Member, den MRIX, wie es viele gibt. Und dann gibt es noch eine Stufe höher, den Fellow, den FRIX. Das war einer davon, war mein Prüfer. Gibt es zurzeit, glaube ich, 240 in Deutschland. Und er fragte dann so zum Schluss, nachdem bestanden und alles gut, ne, keine, fragte er so, ich habe gesehen, dass Sie aus Rossleben kommen. Ich so, haben Sie Klosterschule Rossleben? Ich sage, ja, da habe ich Abitur gemacht. Und der Herr kam aus Berlin, Anfang 60. Mein Vater hat dort auch Abitur gemacht.
Und ich so.
1670.
und ich so,
oh, das ist Mensch. Aber.
Das, und zack, das Stein im Brett.
Genau, Stein im Brett gehabt, aber es war ja, wie gesagt, alles danach. Und da sieht man halt, dass das halt wirklich, man trifft sich immer wieder, egal wo man war.
Bist du Counselor eigentlich?
Ich bin auch Counselor, was ich nicht gemacht habe, Assessor, also Prüfer habe ich noch nicht gemacht. Counselor, gab es auch schon mal einen kleinen Artikel bei der RSCS über mich, in dem ich nämlich am gleichen Tag hatten drei meiner Prüflinge Prüfung in Frankfurt. Zwei sogar gleichzeitig und alle drei haben bestanden und dann war dann so Hattrick erreicht. Drei. Und das Schöne ist, das waren nicht meine Mitarbeiter. Ne? Das waren keine Kollegen, sondern es waren alles Externe. Das heißt, ich mache sowas auch für Leute, die sich halt, die das gerne machen wollen, als Counselor und als Berater. Und
ich kriege doch immer mal die Anfragen. Ja. Auch tatsächlich, kennst du jemanden, Counselor, der mir da helfen würde und sowas? Und da habe ich auch schon ein paar vermittelt, auch nach Hamburg, auch Reik sehr gegrüßt. Ja. Und das ist immer gut zu wissen. Immer gut zu wissen, einfach wer dazu in der Lage ist.
Ja. Weil das ist, du brauchst den Berufsstand, du musst fördern. Ja. Also Weiterbildung oder Berufsförderung ist halt ein Riesenthema. Und die RIX hat Lifelong Learning. Ne? Ja. Das ist halt ein Riesenthema. Wer rastet, der rostet. Ich kann jetzt die ganzen Phrasen rausdreschen, die jetzt kommen. Mein Lieblingszitat, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Ach schön.
Ne? Ja. Also das hatte ich wirklich in Hamburg damals
als Wandtattoo,
dass jedes Mal, wenn ich die Treppe hochgegangen bin, das gesehen habe und gesagt habe, du musst etwas für dich selber tun, denn nur du hast es selber in der Hand. So. Ja, das war dann so 2010 bis 2012 war ich dann in Hamburg selbstständig und dann war Mitte 2012. So. Denn wie komme ich zur Pärsch Consult? Da hatte ich dann auch ein kleineres Büro. Nikolaus, sei gegrüßt.
Nikolaus Persch,
Namensgeber. Der Namensgeber, ja, genau. Der dann am Ende gesagt hat, ich brauche Unterstützung. Ne? Ich brauche jemanden. Und über einen Mitarbeiter, der damals mein Kollege war, hat er gesagt, ja, hier in Berlin, hier in Hamburg, da sitzt jemand, den kannst du anrufen, der macht sowas. Und da haben wir uns kennengelernt, haben ein paar Projekte zusammen gemacht und haben uns auf einer anderen Ebene super verstanden. Also wir haben den gleichen Humor, wir haben den gleichen Filmgeschmack. So British Heist Movies.
So Snatch oder was?
Ja, Snatch, Bube, Dame, König Gras und also die ganzen Sachen. Okay. Also oder auch die neueren Sachen, Gentleman und so weiter. Sehr
gut, der Colin Farrell ist
scheiße. Ja. Und
Profi.
Grandiose Filme, hatten da so die Ebene, haben uns super verstanden und dann hieß es, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Und da haben wir beschlossen, ja, das machen wir. Nikolaus hatte damals noch das Büro in Bad Bramstedt. Wir hatten uns aber überlegt.
Wo ist denn Ditte?
Bad Bramstedt, das ist ungefähr 50 Kilometer nördlich von Hamburg. 30, 40, 50, okay. Lass mich lügen, irgendwo im Speckgürtel also von Hamburg.
Also in Dänemark.
Ja, fast. Da musste ich auch immer von Hamburg hinfahren morgens. Ja. Aber antizyklisch, ne? War halt kein Stau.
Ach, sehr gut.
Und war dann halt 6 Monate mit dort zur Einarbeitung. Ich war halt marktwertorientiert und nicht beleihungswertorientiert.
Mhm.
Ne? So sind wir natürlich auch die.
Also Marktwert, auch ganz wirklich für alle, die hier ganz fremd sind, ganz. Also ich versuche es so einfach wie möglich auszudrücken. Marktwert ist das, was du heute kriegst, wenn du scheiden lässt oder erbst oder sonst irgendwas. Das ist der Wert zum heutigen Tag.
Es gibt nur einen Marktwert und ja. Es ist, ja, die Marktwertdefinition lautet,
na, Ron? Wir wollten es doch einfach halten.
Okay, wir halten es auch.
Das, was ich gesagt habe. Und dann gibt es den Beleihungswert und das ist der Wert der Bank quasi. Der ist immer niedriger.
Ja,
weil genau. Mit Risiken gespielt wird und über Finanzierungszeiträume. Das ist das, was die Bank dir geben könnte, würde, sollte. Und das ist aber meistens so mindestens 10-15% unter dem Marktwert.
Es ist ein nachhaltiger Wert,
genau.
der als Basis gilt.
Falls es dir mal schlecht geht in der Finanzierungsphase.
Genau. So. Und Nikolaus war halt spezialisiert, oder die Persch Consult, auf Markt- und Beleihungswertgutachten. Mhm. Also es nennt sich, weil du ermittelst beim Beleihungswert immer den Marktwert Richtig. Mit dazu, weil der muss ja
drunter liegen. Das ist die Basis.
Ja. Genau. Und da war halt so das Thema, ja, kannst du das Ganze mal hier angucken, prozesstechnisch, wie das hier funktioniert, was die Erfahrungen, was hätte. Und habe ich das alles gemacht. Ein halbes Jahr lang haben so ein paar Thesen und Strategien entwickelt, was wir weitermachen wollen. Und da ich ja nun halt, wie du vorhin am Anfang sagtest, aus Ostdeutschland komme, hat es mich da natürlich wieder hingezogen. Mhm. Und ich habe bin ja wegen meiner Frau nach Hamburg gezogen und wir haben beide, weil sie auch aus Ostdeutschland kommt, entschieden, wir gehen Ach, auch wieder
von uns.
Ja, was ist denn? Wir ziehen wieder zurück und haben uns für Leipzig entschieden. Mhm. Und da haben wir den Aufschlag haben wir genutzt und haben gesagt, komm, wir expandieren jetzt mit der Persch Consult von Hamburg oder von Bad Bramse, so wie Bad Bramstedt schön heißt, von Bad Bramse nach Hamburg und von Hamburg nach Leipzig. Mhm. Und haben dann in Leipzig 2013 das erste Büro eröffnet. Und dann ging es eigentlich rasant weiter. Dann ging es 2014 Berlin, dann kam Nordrhein-Westfalen, erst in Düsseldorf, dann in Essen aufgrund von strategischer Lage, weil Lage, war halt interessant. Und dann ging es auch weiter, dann haben die Kunden nachgefragt, ihr seid hier in Norddeutschland, in West, in Ost, wie sieht es denn aus mit Süd? Ne? Und weil du kannst dann halt, je größer du wirst, halt bundesweite Mandate betreuen. Und dann ging es dann ganz schnell, dann haben wir Stuttgart und München noch eröffnet und Frankfurt. Und das sind jetzt auch unsere Standorte, die wir haben. Also wir sind in jeder großen Stadt vertreten. Dort bin ich jetzt seit letztem Jahr neudeutsch der CEO.
Nö.
Der Chef. Und habe das halt quasi von Nikolaus übernommen, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, aber alles andere als ruhig ist.
Ich denke auch, ja.
Genau. Und ja, das ist es eigentlich im Grunde genommen. Und jetzt haben wir eine Größe von ungefähr 80 Mitarbeitern, davon 60 Gutachter. Ist schon eine Nummer.
Ja. Was ich ja in dir immer so ein bisschen interessant finde, erstmal, weil du eine coole Socke bist natürlich, ja. Danke. Aber zweitens auch, weil du das ganze Thema Immobilienbewertung gar nicht, ich bin ja eher so ein romantischer Typ, ja. Mhm. Aber du romantisierst das Thema nicht. Du bist da wirklich auf Prozesse, auf Automatisierung. Ich würde noch einen nehmen, ja, tatsächlich.
Piet, bring mal noch zwei.
Er gibt uns die Flasche für alle Zuhörenden. Mhm. Müssen wir wieder alles selber machen hier. Das möchte ich jetzt nochmal hier fürs Mikro machen. Ja, das war gut.
Mit Korken.
Du romantisierst das nicht. Du guckst wirklich, wie du das Ganze so weit automatisierst und perfektionierst und optimierst, dass du halt wirklich die Schlagzeile aller Schlagzeilen machen kannst. Ne?
Na, das ist nicht das. Also Qualität ist immer noch oberstes Credo.
Klar, logisch. Immer. Mhm. Aber du denkst den Quantitätsgedanken ebenso mit. Das Thema ist aber, wenn du von erzählt hast, das ganze RICS-Thema, so Royal Institute, Charles Weyers und British und keine Ahnung und Well. Hast du ja noch eine romantische Art. Hast du die irgendwo?
Die habe ich immer noch.
Hast du immer noch?
Die habe ich immer noch.
Also die Liebe zum Beruf, Bewertung?
Ist ja, die ist immer noch da. Ja. Ich hab mal ein Portfolio mit übernommen. Da hat man einfach ein bisschen Engpass oder besser gesagt, ich wollte einfach mal nach Bayern. Da habe ich einfach mal so eine, ist schon ein bisschen länger her, so eine 2 Wochen Besichtigungstour in Bayern gehabt. Also wir hatten eine Bank, sag jetzt nicht wo und was. Und die hatten halt ein Portfolio, ein Kreditportfolio, was bewertet werden musste. Und da bin ich und das war wirklich Romantik pur, wenn du so bayerische Landhäuser, Höfe, alles, was da so finanziert wird, natürlich auch Gewerbe mit drin. Und wenn du wenn du da durch die Berge fährst, und das ist romantisch, das ist cool, wenn du da in so einem kleinen Hotel übernachtest und dich auch mit den Eigentümern unterhältst. Also die Romantik kommt zurück, wenn du die Besichtigung durchführst und mit Leidenschaft mit den Eigentümern sprichst.
Hast du alle verstanden da unten?
Ja.
Ja,
freilich.
Das oh, ist, was, ja, freilich, das was ist denn da los? Kannst du bei mir auf der Exploria mal ein bisschen Übersetzer spielen?
Ja, klar.
Dankeschön, danke.
Also das ist wirklich schön. Und da hatte ich einen Eigentümer mit dabei, der hat so einen alten Hof gekauft. Und die haben das so top saniert, mit Blick auf die Alpen. Da stand dann auch ein Wert, ne, siebenstellig. Riesengroßes Grundstück so in die mit Bergausläufern so in die Alm so ein bisschen rein. Und da kriegst du die Romantik, weil du fragst ja, warum, wieso, weshalb. So eine Besichtigung geht ja meistens eine Stunde.
Hm.
Ja. Und da kommt die Leidenschaft zurück, weil du die Leidenschaft der Eigentümer mitkriegst.
Du musst immer mal wieder an die Basis, gell? Glaube ich, um das schätzen zu lernen. Ja. Ich glaube auch, bevor wir jetzt...
Man kann sich im Keller schönrechnen mit manchen Sachen.
Ja.
Man muss auch ab und zu mal raus.
Genau so ist es.
Ja,
ja, das ist ja auch mein Rhythmus. Mhm. Immer so schön, wie es immer mal ist im Büro und mit den Kollegen, aber wenn ich nicht mal andere frische Luft schnuppe und mal sehe, wie der Markt draußen funktioniert, dann da werde ich auch unglücklich tatsächlich. Ja. Ich habe hier immer so zwei Themen, die würde ich jetzt mit dir auch gerne nochmal abfrühstücken. Die Zeit ist auch tatsächlich noch Frühstückszeit. Bei McDonald's würde es jetzt noch Frühstück geben, sage ich mal.
Das ist richtig. Bis um 12 gibt es das, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube bis halb. Wahrscheinlich wird es ganz falsch sein, es wird nur bis 10.30 Uhr existieren, aber spielt keine Rolle. Einmal möchte ich natürlich noch deine krasseste Geschichte hören.
Mhm.
Und wir müssen noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil auch du, beziehungsweise ihr als Depersch Consult, ihr ja auch wirklich Junggutachter unterstützt tatsächlich.
Mhm.
Ihr holt es auch von den Unis. Mhm. Ihr erlaubt denen auch Weiterbildung und Zertifizierung. Ihr seid auch approved bei Hypzert zum Beispiel. Ja? Und guckt dann auch, dass die jungen Menschen auch ihre Hypzert-Zertifizierung bekommen können.
Genau.
Aber bevor wir hier uns selbst beweihräuchern, Steffen, was ist deine
krasseste Geschichte?
Du hast jetzt schon einige Stationen durchlaufen bei dir. Da wird ja, und außerdem kenne ich ja aus einigen Anstoßszenarien mit dir tatsächlich schon die ein oder andere Geschichte, aber das Publikum ja noch nicht. Mhm. Was wäre denn so das Krasseste, was du im Immobilienbezug in deiner Karriere bis dato erlebt hast?
Also die krasseste Geschichte, heutzutage undenkbar, dass das noch möglich ist. Wenn ja, dann...
Hinterfragt es.
Das war wirklich im Jahr 2009, nach der Finanzkrise, als so die ganzen NPL-Portfolien so auf den Markt kamen und ganz schnelle Investmententscheidungen.
Das sind Non-Performing Loans, das sind notleidende Kredite.
Genau, also notleidende...
Ich weiß immer nicht, wer es hört.
Notleidende Kredite von Banken, wo die mit Immobilien gedeckt sind im Endeffekt. Also, keine Ahnung, Sparkassenportfolio XY oder Volksbank oder welche Bank auch immer. Ich wollte hier keine...
Sparda auch.
Ja, alle möglichen. Die dann halt ihre Kreditportfolien gedreht haben und gesagt haben, wir brauchen jetzt hier eine Bewertung da dafür. Und dann gab es halt auch Investoren, die sowas gekauft haben und dann am Ende Forced Sales gemacht haben, also dann am Ende in die Zwangsversteigerung gegangen sind, um ihr Geld zu kriegen. Und da war halt die krasseste Geschichte, dass halt, ich bin Donnerstag morgens ins Büro, ganz normal, 8.30 Uhr, 9 Uhr im Büro gewesen.
Ich wusste, das ist die Geschichte.
Ja, es ist die Geschichte. dann kam halt der Anruf relativ früh von einem Investor, der gesagt hat, ich brauche eine Bewertung. Und als dann ganz schnell raus war, dass es 1700 Immobilien waren im Hintergrund und in 3 Wochen inklusive Besichtigung die Gutachten, also beziehungsweise der Wert stehen muss, weil sie dann einen, also die hatten halt einen Termsheet und mussten halt gucken.
Bei welchem Unternehmen war das?
Das sage
ich. Sagst du nicht.
Nein,
gut, das ist alles klar, sehr gut.
Wer meine Vita kennt, weiß, welches Unternehmen.
Ich habe keine Ahnung. Okay.
Ja. Und dann ging es dann halt los und das wurde dann mir halt übertragen, das zu strukturieren. Und da ist halt alles, was in den 3 Jahren davor war, was man kennengelernt hat, was man gelernt hat, musste ad hoc, also Komfortzone null.
Mhm.
Ja. Strukturierung von Besichtigungen, Strukturierung von Daten, Strukturierung von allem Möglichen, einen Prozess bilden, wie das am besten läuft, einen Dienstleister anrufen, der dir innerhalb von 6 Tagen oder 5 Tagen 1700 Besichtigungen durchführt. Man konnte sich einigen, dass es inkognito Außenbesichtigungen waren. Heute kein Problem, gibt es genug Dienstleister, wir reden von 2009.
Ja.
das alles zu strukturieren, Besichtigungstemplates vorbereiten, weil es musste ja an diverse Leute geschickt werden, weil die Software gab es ja alles damals nicht.
War das alles Residential damals?
Es war Residential.
Ja, okay.
Gott sei Dank. Ja. Und nach einer Woche kamen die Sachen dann halt zurück und dann mussten 1700 Datenblätter, Grundbücher, alles geprüft werden.
2009. Musste,
ich will 2009,
ganz klar genau. sein. Ja.
Und es mussten dann Bewertungen gemacht werden zum Thema Force, also was ist das Ding überhaupt wert und was ist mit Abschlägen, was ist es dann am Ende wert, was man da erlösen könnte im Notfall. Genau, für das Gesamtportfolio. Weil so hat der Investor dann am Ende gerechnet und gesagt, was kann ich dafür bezahlen.
Ja.
So, und um das zu strukturieren, also wie gesagt, ich bin Donnerstag um 9 Uhr im Büro gewesen und ich habe Freitag um 21 Uhr geschlafen. Das heißt, One-Nighter und einen Arbeitstag noch dazu. Inklusive noch 20 Objekte besichtigt im Drive-By am Freitag. Ich bin Freitagabend ins Bett gefallen und bin Sonntag aufgestanden. Das ist wirklich die Krasse. Es ist heute undenkbar, aber es hat einfach die Not gemacht. Und du bist die ganze Zeit auf Adrenalin und die ganze Zeit auf Power und auf Leistungsfähigkeit. Das Ding ist gewuppt, ne? Die haben das Ding gekauft, das war alles nach 3 Wochen fertig. Aber du bist unter einem Dauerstrom, das ist krass, wirklich. Ja. Ich habe danach auch...
Also Arbeitsschutz gab es erst ab 2010, würde ich mal sagen.
Genau, ja. Also ich niemanden hier jetzt... im Endeffekt war dann... ich bin 2 Wochen später, Gott sei Dank, nach Schottland geflogen in Urlaub für eine Woche. Da war ich auch allein, aber ich wäre nicht allein gewesen, aber mein Begleiter musste leider beruflich absagen. Und ich habe mir gedacht, das nimmst du dir jetzt trotzdem. Ja. Und wer wirklich mal Ruhe und wirklich sich ausgebrannt fühlt, den empfehle ich
ab in die Highlands.
5 Tage, 7 Tage ab in die Highlands. Mhm. Wirklich. Ich habe noch nie einen Ort gesehen, der so entspannend sein kann. Das Wetter war mies. Es war schottisch, ne? Aber mit Regenjacke und so einem riesengroßen Rucksack durch Schottland zu trampen. Ich habe in der einen Woche, ich war alles zu Fuß gemacht, alles öffentlicher Verkehr. Ich bin in Glasgow in die Bahn eingestiegen, nach Inverness mit dem Zug gefahren, mit dem Royal Scot. Mega. Mhm. Du fährst 4 Stunden lang und guckst die ganze Zeit auf die Highlands, merkst, wie es immer höher wird. Hab nebenbei Podcast gehört, und zwar Habe Kerkeling, ich bin da mal weg.
Hörbuch hast du.
Hörbuch. Podcast, Entschuldigung, so lange ist das schon
her. Ja, so lange ist das schon her.
Also Hörbuch, ich bin dann mal weg und habe mir dann gedacht, genau, bleibst du gleich hier. Und da in dieser Woche ist halt das ganze Thema gefallen, irgendwas muss sich ändern in dem Leben.
Mhm.
Irgendwas muss ruhiger, also das, was jetzt manche Leute nach 42 Stunden die Woche machen, irgendwas muss sich ändern. Habe ich dann halt gesagt, es wird Zeit für Veränderung und 3 Wochen später habe ich meine Frau kennengelernt.
Nicht in Schottland, nein.
Und das war eigentlich so.
Sonst wird es ja MacBerger heißen.
Richtig.
Ja.
Ja. So, und das war halt das
Krasseste. Aber wie hast du dich danach gefühlt?
Also danach, du fühlst dich, ja, wirklich, ich habe gesagt, bis aufs Englische, ne, um die ganzen Investoren irgendwie zu vertrösten und so weiter, den Rest kriege ich auch hin. Also da war wirklich, in Schottland ist dann die Entscheidung gefallen, dass es eigentlich nur an der Sprache hapert, solche Sachen auch machen zu können. Und natürlich dann an den Kontakten. Ne? Also es kommt zu mir jetzt, als ich dann in Hamburg selbstständig war, kam halt kein Investor, der für 1700 Objekte NPL-Bewertungen brauchte.
Ja.
Das war dann eben nicht der Fall. Aber das hat sich entwickelt. Die Idee war geboren. Ne? Sie war incepted.
Es ist da, also ihr merkt, mit dem Englischen ist es, es ist weiter, ja, es da ist
auch,
was passiert.
Es liegt auch daran, dass Inception einer meiner Lieblingsfilme ist.
Ah, alles klar.
Also es ist halt wirklich gereift dahingehend und das war eigentlich der Grundstein mit, das alles so zu machen. So.
Warum sitze ich denn hier mit Steffen?
Das muss jetzt einmal,
ganz, ganz viele denken, wenn es ums Thema Bewertung ist, da kommt einer und macht mein Einfamilienhaus oder meine Eigentumswohnung oder sowas. Und davon gibt es. Also das ist das Massengeschäft, das ist existenziell, das ist das von Brot- und Buttergeschäft. Mhm. Ja? Das wird auch nie aufhören und allein zum Beispiel in der Bank, da gibt es ja das Thema Term Valuation, du musst halt nach einer gewissen Zeit dein Portfolio immer neu valuieren, wenn der Kredit noch nicht abgezahlt ist zum Beispiel. Und das heißt, es wird immer bewertet. Bewertet wird immer. Das würde mein Wandtattoo sein.
Es ist der krisensicherste Job im Grunde genommen. Außer die Zinsen steigen.
Oh, ja. Ja, das stimmt. Aber auch bei 10% kaufen die Leute.
Ja.
Weniger, aber es kaufen die Leute. Und geschieden und Tod. Ja. Das passiert halt auch immer wieder, meistens im Zusammenhang in manchen Bundesländern. Jedenfalls geht es aber auch anders. Es geht auch ganz, ganz großspurig, ohne das, also jetzt null negativ bewertend, aber das gibt es auch in, also es gibt auch das Thema Portfolienbewertung ganz einfach. Mit den Unterschieden, Fondsbewertung, auch ganz interessant. Da manche Fondsbetreiber überlegen, ob sie nicht an dem quartalsmäßigen Überprüfung der Portfolien auf monatlich gehen. Mhm. Ja, das heißt, dreimal mehr Portfolienbewertung pro Quartal. Mhm. Ja. Und das ist also hochinteressant, das ist ein Riesenthema und wie Steffen gesagt hat, du kannst da nie nicht zu tun haben, wenn du dir die richtige Basis, also wenn du jetzt rein auf Einfamilienhäuser gehst und dich darauf spezialisierst, klar, da hast du eine Abhängigkeit, aber niemals bei einer Bank, Fonds, Investoren-Sicht, da geht es immer ab.
Wir sind von Immobilien umgeben. Ja. Es ist allgegenwärtig.
Ja. Ja.
So, und es geht um den Büroturm in Frankfurt,
ja.
Es geht um das Shoppingcenter im Ruhrgebiet, es geht um die Pflegeimmobilie in Hintertupfingen, es geht alles, überall steht ein Eigentümer dahinter und alles muss irgendwo und irgendwann mal bewertet werden, aus welchem Grund auch immer.
Und ihr könnt die lustigsten Geschichten erzählen, also ich kenne Geschichten von wirklich Bewertern, die ihr Portemonnaie im Bordell verloren haben, bei einer Besichtigung es ihnen ihre Frau erklären muss.
Betreiberimmobilie.
Eine Treiberimmobilie.
Betreiber. Betreiberimmobilie.
Eine Triebimmobilie. Ja. Und da kann ja so viele lustige Geschichten. Ihr lernt immer neue Sachen kennen. Die erste Kläranlage, die ihr bewertet, die werdet ihr nie vergessen. Eure Klamotten auch nicht.
Ich habe schon zwei oder drei riesige Industrieanlagen gemacht. Ne? Also das ist hochgradig interessant. Ja. Ne? Wo dich dann der Kunde anschreibt und sagt, tun Sie mir einen Gefallen und gehen Sie mal zum Gesundheitsamt vorher, dass Sie hier mit Gesundheitsamt-Schein reinkommen, mit Befähigung, dass Sie das überhaupt rein dürfen. Ansonsten kommen Sie nämlich nur in die nicht gesperrten Bereiche.
Richtig.
Aber als Bewerter muss ich mir aber alles angucken.
Richtig, Reinräume.
Ja? Ich muss alles sehen.
Dieses ganze Life-Science-Thema, was gerade ganz, ganz groß ist, diese lebenserweiternde Labore, sage ich mal, die gucken, dass du halt einfach länger und besser lebst. Reinräume pur. So, und du erlebst halt Sachen. Du lernst ganz viele Sachen auch über die. Wir haben ja auch in unserer Gruppe, gibt es ja so ein Versicherungsbewertungsunternehmen, nenne ich es mal. Die haben zum Beispiel, bewerten alle Immobilien von Heineken. Entschuldige mal bitte, mein Lebenstraum. Ja?
Überall,
Barbados. Da sieht man halt aber auch, wie die Maschinarien dort funktionieren und wie die Abfüllung funktioniert. Beiderseitig gesehen natürlich, Flaschen und Personen, Abfüllung. Und es ist so spannend, weil ihr seht wirklich alles, wenn ihr euch da reinversetzt.
Und was auch das finanziert wird, ne? Also so gerade Industrieanlagen, ne? Hatte ich ja. Und die fragen dann halt nicht das normale Wohnobjekt nach, ich will mir ein Haus bauen und so, ne? Sondern da geht es dann halt drum, ich möchte hier eine Industrieanlage, ich möchte hier einen Förderturm oder irgendwas anderes und der kostet mich 60 Millionen und das muss die Bank finanzieren, weil das haben wir hier nicht gerade mal aus der Portokasse.
Ja.
Und dann musst du aber als Sicherheit die komplette Industrieanlage machen. Nur weil die einen 60 Millionen Euro Kredit haben wollen, brauchen die ja trotzdem, wie viel Einfluss hat das denn auf den Gesamtwert von diesem Objekt? Welches Risiko haben wir denn in der Finanzierung? Weil, liebe Freunde, die Industrieanlage daneben ist schon finanziert. Ja, also was packt ihr mir hier jetzt gerade noch mit ins Portfolio rein? Und ist das Ganze dann mit abgedeckt? Weil, was ich mir immer Gedanken machen muss, ist die jeweilige Drittverwendung. Ne? Richtig, das heißt, wenn die Industrieanlage irgendwann mal flöten geht, was kann ich dann draus machen?
Bauen, ja.
Also wie weit ist die nächste Autobahn weg? Kann ich da Logistik draus machen? Kann ich da ein Distributionszentrum für Handel draus machen oder irgendwas anderes? Dementsprechend ist Theorie und Praxis und insbesondere Research rundherum ein Riesenthema.
Und ihr habt mit allen möglichen zu tun, mit Projektsteuerern, mit Projektentwicklern, mit Architekten, das ist halt auch super interessant.
Der Bewerter hat immer 5 Sachen.
Ja.
Also du als Bewerter kannst du nie alles, aber du kannst von allem ein bisschen. Ne? Das ist Recht, es ist Wirtschaft, es ist Bautechnik, es ist Mathe.
Mhm. Ne? Das muss mittlerweile, halt alles, das habe ich auch immer
gesagt, Technik,
du bist Halbjurist, du bist Psychologe, du bist Energieberater mittlerweile auch.
Bin ich auch.
Du bist Energieberater?
Ich bin Fachplaner für Energieeffizienz und auch BAFA-Energieberater. Das war Teil, warum ich mich eigentlich selbstständig mache. Also wollte ein Teil, welchen Einfluss hat die energetische Sanierung auf den Wert der Immobilie? Ganz romantischer Ansatz. Wurde leider getötet im Jahr 2010, muss ich so exorbitant sagen. Dieser Funken, ich glaube, ich hätte jetzt weltweit das größte Beratungsunternehmen in diesem Thema, wenn ich früh genug angefangen hätte. Okay, das streich mal raus. Nein, Spaß. Weil das war halt neu zu dem Thema, ja, und ist gestorben, der Gedanke, weil der Ölpreis auf $30 gefallen ist. Da sehe ich immer noch das Risiko.
Das ja. So. Und jetzt aber zum Schluss.
Zum Schluss. Zum Weiterbildung.
Du weißt ja, dass ich immer so eine kleine, so einen kleinen Fahrplan habe. Mhm. Ja, was will ich denn mit so einer Folge erreichen? Und wie gesagt, ich hatte es schon kurz angedeutet, ihr nehmt auch sehr viele junge Kollegen,
ja,
und bildet die selber aus. So ja, nenne ich es mal. Ja? Macht Immobilienfachwirte und Immobilienwirtschaftsstudenten dann zu Bewertern auch zum Beispiel. Ja, ja. Oder ganz weit, ganz andere Himmelsrichtungen, woher die auch immer kommen. Hast du irgendwie, was möchtest du denn der Zukunft der Immobilienwirtschaft, der Immobilienbewertung in dem Fall, denn mal mitgeben? Mhm. Würdest du Leuten raten, deinen Job zu machen? Also jetzt nicht mal deinen, weil das ist schon ein bisschen exotisch, also deine Funktion, nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch wirklich mit dem Thema Automatisierung, Prozessoptimierung, weil du keine andere Wahl hast, weil du halt irgendwie 3.000, 4.000 Bewertungen pro Monat hin abliefern musst.
Ja.
Aber jetzt mal Bewertung, und jetzt kommen wir in die romantische Schiene. Was würdest du denn den jungen Menschen mitgeben?
Also als allererstes, die Bewertung ist eine super Basis für alles Weitere. Ne? Beruf kommt von Berufung. Mhm. Ja? Und niemand ist dazu berufen, Immobilienbewerter zu werden. Mhm. Aber das kann sich entwickeln. Und Immobilienbewertung an sich ist immer die Basis, ob ich Asset Management machen möchte, ob ich Investment machen möchte, egal was ich machen möchte. Ne? Überall ist der Wert immer die Basis. Mhm. Weil warum werden wir denn von, ob ich Finanzierung machen will, warum werde ich denn von Finanzierern, von Asset Managern, von Investoren gefragt, wie viel ist denn meine Hütte überhaupt wert? Ich sage das immer so despektierlich.
Nein, ja, aber wie viel ist das
eine Oder bei Hütte richtig? Ja, so ja. Wie viel ist das denn eigentlich wert und was kann ich dann daraus machen? Weil auf dieser Basis werden Renditeberechnungen gemacht, ja, werden Investitionsentscheidungen getroffen, werden Sanierungsszenarien berechnet, Investmentstrategien entwickelt. Und alles basiert auf dem Wert. Das heißt, wenn ich weiß, was die Immobilie wert ist oder meine Sachwertanlage wert ist, umso besser kann ich später handeln. Also ist das immer eine super Basis. Ja? Und zum Thema Weiterbildung, also wer sich wirklich dafür entscheidet, wir machen das, weil wir sagen auch, du kannst Studenten nicht von Kopf hauen und sagen, du kannst jetzt hier eine Bewertung nicht anfangen. Weil du halt noch keine 20 Jahre Berufserfahrung hast. Ne? Du bist halt kein Silberrücken, der hier schon in New York das fünfte Hochhaus da bewertet hat.
Das hast du aber auch gemacht, ne?
Auch das habe ich schon gemacht. Ich war noch nie dort, ich habe das in Zusammenarbeit gemacht. Also ich habe die Gutachten weiter bearbeitet, sagen wir es mal so rum.
Aber das auch mal ein Hochhaus auf dem Tisch zu haben, ein New Yorker Skyscraper auf dem Tisch.
Ja, auch das. Und wenn du das dann halt wirklich im Fernsehen siehst und sagst, ich weiß genau, wie dieses Objekt aussieht, das ist dann schon interessant. Ja. Ne? Und das ist halt unheimlich facettenreich. So. Und wir sagen halt, wir nehmen auch junge Absolventen. Ich betreue auch teilweise Bachelorarbeiten und Masterarbeiten, machst du ja auch. Mhm. Und weil, wie sollen sie sonst lernen? Wie sollen sie sonst Praxis lernen? Und wir haben jetzt auch, wir machen mit bei der in Bernburg, bei dem Hübzert-Studiengang für Immobilienbewertung. Unser Student, der Max, Grüße. Ist Jahrgangsbester gewesen letztes Jahr, also von der Hübzert eingeladen worden zur Jahrestagung. Das zeigt halt auch, wir geben uns Mühe. Wir kriegen das auch zurück von den Studenten. Ist alles top. Ein paar Masterstudenten haben wir auch mit dabei.
Sucht ihr noch? Also jetzt nicht nur Studenten, auch
Sachverständige? Man ist halt, wenn man wächst, ist man immer auf der Suche. Es ist halt immer so ein bisschen, muss man halt gucken, in der Weite, wie es sich entwickelt. Ne? Aufträge müssen natürlich auch da sein. Also wir leben nicht nur von
Luft. Sucht ihr da auch?
Ja, auch da suchen wir. Wir leben halt nicht nur von Luft und Liebe.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir schon sehr prozessorientiert arbeiten können. Aber jetzt lass mal bei den Studenten bleiben.
Ja.
Was machen wir? Also wir machen wirklich Entwicklungspläne mit den Mitarbeitern, die zu uns kommen und sagen, wenn das Ziel erreicht wird, dann ist das, dann kommt das, dann kommt das. Und wir machen 3 bis 5 Jahrespläne, also wirklich schon langfristig du kannst auch das, was alle interessiert, ne? Wir müssen jetzt auch zukünftig hier mit, werden wir ja das Gleichbehandlungsgesetz und beziehungsweise Veröffentlichung, also dass quasi Gehälter schon besprochen werden und auch veröffentlicht werden, dass wir auch schon ganz genau sagen, in die Richtung kann es dann am Ende gehen. Ja, also dass du jetzt schon weißt, was kann ich mit einem Hübzert S, Hübzert F Titel, haben wir noch gar nicht angesprochen, ne, diese beiden anderen Zertifizierungen noch, neben der RIX, eigentlich verdienen am Ende. Ne, also diese romantischen Vorstellungen, wo der Professor sagt, na, wenn du jetzt dort anfängst, dann verdienst du dort 70.000 Euro, kann ich gleich bremsen? Nein, wirst du nicht. Wirst du aber weit drüber kommen, wenn die Zertifizierung da ist. Deswegen kann ich nur einen Rat geben und der ist, geht aus eurer Komfortzone raus, bildet euch weiter. Es ist das einfach, also es ist der einfachste und notwendigste Schritt, um überhaupt dahin zu kommen. Das ist aber für jeden persönlich. Das muss jeder persönlich für sich entscheiden, ob er das will oder nicht. Wir als Unternehmen, ich, unterstütze das. Auf jeden Fall. Denn wir als Unternehmen müssen nebenbei uns auch weiterbilden. Weil wir haben auch, du hast es vorhin angesprochen, wir sind approved by HÜBZERT. Das ist hoher Qualitätsstandard und wir müssen diese Qualitätsstandards natürlich auch einhalten. Dazu kommen noch diverse ISO-Zertifizierungen, die man braucht. Also wir sind nicht nur durch die wir sind nicht nur durch die Berufsverbände zertifiziert, also regulated by RCS, dass die ein Auge drauf haben, approved by HÜBZERT, sind wir eine von 9 Gesellschaften, die das haben. Dazu sind wir auch noch ISO zertifiziert. Also wir haben ISO 9001 für Qualitätsmanagement, ISO 14001 für Umweltmanagement, wir haben EcoVadis Gold, da sind wir gerade in der Rezertifizierung. Und wir haben auch noch das Thema DORA, also IT-Sicherheit ist halt auch ein Riesenthema. ISO 27001 ist halt genau das Thema. Und
ihr müsst auch euch weiterbilden.
Wir müssen uns auch weiterbilden. Ja. Also
wenn der DORA kommt, muss man vorbereitet sein.
Genau, auch als Unternehmen. Und da sehe ich halt ein Risiko für das Thema Bewertung, weil das wird immer mehr, Regulatorik wird immer mehr reinnehmen. Und um nochmal bei den Mitarbeitern zu bleiben, ein weitergebildeter Mitarbeiter ist natürlich ein super Mitarbeiter. Also wir unterstützen das voll.
Ich will, kann und habe auch gar keine Lust mehr, dazu noch irgendwas zu sagen.
Ja, ich muss ja auch weitermachen.
Ja. Steffen, wir stoßen noch einmal an.
Genau, ich muss jetzt auch weitermachen. Ich muss nämlich eine SLA-Einhaltung. Ich muss nämlich das Gutachten auch abliefern.
Service Level Agreement.
Ja, exakt.
So. Und da kommt das Englische wieder.
Ja, so, also Steffen, nach dem
Stößchen. Lieben Dank.
Gerne. Tschüsschen. Schönen Feierabend.